Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Höckes Griff nach der Macht. Nach ihrem turbulenten Parteitag wird die nordrhein-westfälische AfD jetzt von einem Rechtsaußenflügel geführt. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem, nach den Fridays kommt jetzt die Week for Future. In Köln wird die ganze Woche fürs Klima gestreikt. Und Ärger über das Sonntagsverkaufsverbot. Wir wollen wissen, ob sich die Berliner Spätis daran halten. Turbulent ging es am Samstag im Fachwerksaal der Warburger Stadthalle zu. Buhrufe und Tumulte gab es auf dem Parteitag der AfD Nordrhein-Westfalen. Es tobt auch hier ein Flügelkampf zwischen den gemäßigteren bürgerlichen Kräften der Partei und jenen der völkisch-nationalen Strömung hinter Thüringens Landesparteichef Björn Höcke. Samstagabend eskalierte dieser Kampf. 9 vergleichsweise gemäßigte Mitglieder des 12-köpfigen Vorstands erklärten ihren Rücktritt. Übrig blieben 3 Rechtsaußenvertreter, die nun vorerst die Landespartei führen. Reporter Christoph Ulrich war vor Ort. Herr Ulrich, was bedeutet diese neue Spitze nun für die AfD in Nordrhein-Westfalen? Ist das der Rechtsruck, den viele auch anderswo befürchten?
Nein, das sieht noch nicht so aus. Ich habe jetzt heute Vormittag nochmal durch die Lager telefoniert. Die Gegner der verbliebenen Vorstände, die klingen eher entspannt. Da sagen viele, na mal gucken, was sie mit ihrem Rumpfvorstand jetzt auf die Kette kriegen. Zumal, das ist ein wichtiges Detail, das vieles in ein anderes Licht stellt. Auf dem Parteitag hatten die Gegner des Höcke-Flügels eine deutliche Mehrheit. Zwar keine Zweidrittelmehrheit, womit man den ganzen Vorstand abwählen kann, aber sie hätten bei einer Nachwahl jeden Vorstandsposten mit ihren Leuten besetzen können. Dafür reicht dann halt auch die einfache Mehrheit. Und laut AfD-Setzung, Sie sehen, es geht jetzt an die Details nach dem Ganzen, was passiert ist, ist der Vorstand so klein, dass jetzt binnen 3 Monaten die offenen Posten nachgewählt werden müssen und ganz entscheidend mit denselben Leuten, denselben Delegierten wie in Warburg, die werden dann sicher nicht die verbliebenen Vorstände unterstützen und wenn die auch beim nächsten Parteitag an ihrem Posten kleben bleiben, ja dann muss im Dezember sogar nochmal gewählt werden, weil dann gilt dieser nachgewählte Vorstand nur für eine Interimszeit. Im Dezember läuft die aktuelle Periode des Vorstands ab und dann wird neu gewählt und Sie sehen, das ist alles so verworren, da kann man noch keinen eindeutigen Sieger benennen.
Da ist also noch ganz viel Musik drinnen. Wie stabil erscheint das Ganze denn dann, dieser neue Vorstand?
Das werden jetzt die kommenden Wochen zeigen. Glücklich waren sie alle nicht. Hier mal das, was Christian Blecks, der ist einer der verbliebenen Vorstände und Höcke-Anhänger, dazu sagt, dass der Parteitag ohne Nachwahlen, also ohne neue Vorstände, abgebrochen worden ist.
Der Vorstand ist so. Muss funktionieren. Der muss doch jetzt auch Leute nachwählen, die in der Lage sind, dass der Vorstand funktioniert und nicht einfach hingehen und sagen, in Destruktion schmeißen wir alles hin. Wo sind wir denn, im Kindergarten?
Also Freunde, Freude klingt anders darüber, dass man jetzt den alleinigen Schlüssel zur Geschäftsstelle hat. Aus mehreren Gründen. Die Gegner von den Höcke-Anhängern im Vorstand werden jetzt keine Gelegenheit auslassen, Fehler nach außen zu tragen. Und Röckemann und Blecks, die haben ja was gemacht, was im Widerspruch zur Agenda Björn Höckes steht. Der sagt ja immer, die anderen Parteien bestünden aus Karrieristen, die an Posten kleben, gegen das Wohl aller. Ja, und was machen seine Leute in NRW? Genau das ist also intern nicht unbedingt eine Werbeveranstaltung für den Flügel von Björn Höcke. Allerdings nicht unterschätzen darf man eins, der aktuelle Vorstand, die 3 Leute können natürlich jetzt schnell Weichen für eine Verschiebung nach rechts stellen. Ein Beispiel nur, in Nordrhein-Westfalen entscheidet der Landesvorstand über die Aufnahme von Neumitgliedern. Und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn das dann bei dem einen oder anderen mit zweifelhafter Vergangenheit jetzt etwas schneller geht.
Über Facebook hatte Höcke ja dazu aufgerufen, dem rechten Flügel in der NRW-AfD in Warburg beizustehen. Wie groß ist der Einfluss von der Ost-AfD auf den stärksten Verband im Westen in Nordrhein-Westfalen?
Sagen wir so, es gibt ihn. Sonst wären ja nicht zwei seiner Sympathisanten im Landesvorstand und Teil des Problems, was wir aktuell erleben. Mein Eindruck bisher ist aber, es gibt vereinzelte Ortsverbände, wo es starke Sympathien gibt. Der rechte Flügel tritt ja immer sehr laut auf Parteitagen auf. Und da kommt man dann schnell auf die Idee, sie hätten eine Mehrheit. Aber wenn man sich dann mal umschaut, mal umhört in der Partei, dann stellt man fest, viele lehnen Höckes Flügel ab. Es gibt größtenteils eine Ablehnung. Aber was Björn Höcke mit seinen Leuten immer wieder schafft, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, er schafft es mit seinen Leuten Streit zu erzeugen, Landesverbände ins Chaos zu stürzen. Schauen wir mal nach Bayern, schauen wir nach Schleswig-Holstein, schauen wir nach Baden-Württemberg. Überall eine ähnliche Dramaturgie. Und dann hat er ja eigentlich auch sein Ziel in gewisser Weise erreicht, weil er gegenüber der geordneten, sehr rechten Ost-AfD, da kann er sagen, da sieht der Westen oft wie ein Chaoshaufen aus. Und damit können Leute wie Höcke dann halt punkten. Sie sagen, seht her, bei mir ist alles prima, während bei meinen Gegnern ist drunter und drüber. Gibt. Und schauen wir mal auf so eine neue Vorstandswahl im Bund. Also im Dezember muss ja auch ein neuer Bundesvorstand für die AfD gewählt werden. Da bringt er sich in Stellung, da will er rein. Und dann ist das, wie es aktuell läuft, natürlich nicht unbedingt schädlich für ihn.
Herr Ulrich, seit Januar wird die Flügelbewegung von Höcke vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Wird der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz jetzt auch hellhörig?
Ja, er ist ja bereits. NRW-Innenminister Reul sagte mal, die patriotische Plattform, das war ein ganz, ganz rechter Zusammenschluss von AfD-Politikern, der wäre reif für die Überwachung. Aber die hatten in NRW keine Vertreter mehr. Das war also eine sehr einfache Aussage, die keine Konsequenzen nach sich zieht. Aber das Umfeld der Höcke-Sympathisanten, so wie es jetzt ist, das ist zwar noch nicht so stark im Fokus, allerdings, als das Gutachten rauskam, in dem der Verfassungsschutz die AfD zum Prüffall erklärte, da wurden auch, wenn auch nicht viele, Bezüge zu den jetzt verbliebenen AfD-Vorständen Rückemann und Blecks gezogen. Und da lässt sich ja schon feststellen, so ganz unterm Radar ist das Ganze nicht, was da passiert.
Wohin steuert die AfD in Nordrhein-Westfalen? Christoph Ulrich berichtete. Vielen Dank. Seit mehr als einem halben Jahr streiken jeden Freitag in vielen Städten Deutschlands Schüler für einen besseren Klimaschutz. Die Fridays for Future-Bewegung hat zuletzt in Aachen rund 40.000 Menschen mobilisiert. Heute hat nun in Köln die erste Fridays for Future-Streikwoche begonnen, also eine Week for Future sozusagen. Eine ganze Woche lang, genauer gesagt die letzte Woche vor den Schulferien in Nordrhein-Westfalen, wollen die Schüler in der Nähe des Hauptbahnhofs protestieren. Vivian Leuer hat sich den Auftakt der Streikwoche angeschaut.
Also ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen auf unserer Mahnwache und auf unserem Camp for Future.
Anna Kopal steht mit einem Megafon neben einer Lautsprecherbox auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz.
Ich freue mich total, dass montags morgens um 9:30 schon so viele da sind.
Ein paar Dutzend Schüler, Schülerinnen und Studierende blicken zu der 21-Jährigen.
Wie ihr seht, haben wir bis jetzt erst zwei Pavillons aufgebaut. Es werden vermutlich noch zwei dazukommen.
An einem der roten Pavillons hängt die grüne Fridays for Future-Fahne. Ein kühler Wind lässt sie flattern. Heute ist Montag, kein üblicher Streiktag für die Bewegung.
Heute sind wir hier, weil wir merken, dass Freitagsstreiken bisher nichts gebracht hat, um die Politik zum Handeln zu bewegen.
Erklärt Leonie Bremer, 22 Jahre alt und Studentin der Umwelt- und Energiewissenschaften.
Deswegen zeigen wir heute, dass wir bereit sind, auch eine ganze Woche zu streiken, um den Druck auf die Politik zu erhöhen, damit endlich etwas getan wird.
Es ist ja nicht nur Streiken, sondern wir bilden uns ja auch fort.
Meint die 14-jährige Stine aus Köln.
Hier gibt es ja ganz tolle Vorträge. Und man trifft einfach nochmal Menschen und kann sich so, was sie vielleicht politisch machen, austauschen und sowas.
Die Siebtklässlerin geht schon seit Anfang des Jahres regelmäßig freitags streiken. Für das Klima, für ihre Zukunft, wie sie sagt. Dass sie jetzt eine ganze Woche streiken will, sei für ihre Schule okay.
Meine Lehrer unterstützen mich da voll und ganz. Die finden das super, dass ich das mache.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Jana Boltersdorf in den letzten Monaten gemacht. Sie ist 17, geht in die 11. Klasse und sammelt schon Punkte fürs Abitur.
Eigentlich alle Lehrer, die ich freitags habe, unterstützen das halt total. Ein Lehrer hat mich gefragt, ob ich die Fehlstunden haben möchte oder nicht. Und hat auch gesagt, dass ich eine Bemerkung auf dem Zeugnis kriege und damit halt eventuell zukünftige Arbeitgeber sehen, wieso ich halt diese Fehlstunden habe auf dem Zeugnis.
In Nordrhein-Westfalen gibt es am Freitag Zeugnisse. Es ist die letzte Woche vor den Schulferien. Erstmals wird in Deutschland eine ganze Woche für das Klima gestreikt. Die Kölner Gruppe der Fridays for Future-Bewegung hat die Aktion quasi im Eiltempo organisiert, sagt Anna Kopal.
Das war sehr viel Arbeit, vor allem, weil wir es letzten Montag beschlossen haben, dass wir das machen wollen und dann haben wir eigentlich die ganze Woche nichts anderes mehr gemacht.
Ja, also ich denke, jeder kommt hier an seine Grenzen, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall.
Meint auch die 19-jährige Lilly Braun. Die Schüler werden in dieser Woche nicht nur streiken. Geplant sind neben Kundgebungen auch Workshops, zum Beispiel zu den Themen Solarenergie, nukleare Abrüstung oder Veganismus. Morgens gibt es Yoga, nachmittags und abends Poetry Slams und Konzerte. Viele Schüler wollen ab morgen Nacht auf Isomatten in großen Zelten übernachten. Eltern und Ehrenamtliche werden in einer Feldküche veganes Essen kochen. Die Motivation der Anwesenden ist groß.
Weil die Politik nicht konsequent ist, sich mit ihren eigenen internen Problemen die ganze Zeit befasst und nicht mit den Dingen, die wirklich wichtig sind.
Klar diskutieren sie etwas mehr, aber leider ist realpolitisch noch nicht so viel passiert und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier eine Woche streiken.
Wir wollen eine Eskalationsstufe vorhergehen, wir wollen noch mehr Druck ausüben.
Auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz sorgen die Streikenden schon für erste Aufmerksamkeit. Passanten bleiben stehen und informieren sich.
Haben wir früher schon was gemacht fürs Klima, wir machen auch was.
Das macht mir Hoffnung. Ja, also ich finde es super, dass irgendwie die jungen Leute irgendwie aktiv werden. Das macht mir einfach Hoffnung.
Auch eine Australierin bleibt stehen. Sie kennt Fridays for Future aus ihrem Heimatland und ist begeistert, dass die Bewegung weltweit existiert.
Yeah, it makes me pleased that the young people are the future and that's, yeah.
Morgen wollen sich die Teilnehmer des Protestcamps aktiv politisch einmischen und eine Sitzung des Kölner Stadtrats besuchen. Denn auf dem Sitzungsplan steht die Diskussion, ob in der Domstadt der Klimanotstand ausgerufen wird. Vor diesem Hintergrund demonstrieren aktuell Klimaaktivisten außerdem am Köln-Bonner Flughafen. Sie wollen darauf hinweisen, dass Flugreisen die klimaschädlichste Art sei, sich fortzubewegen.
Wenn wir zum Vorglühen durch die Spätis ziehen, ja, dann sind wir alle in Berlin. Das singt Christiane Rösinger in ihrer Hauptstadthymne. Bevor es in Berlin in den Club geht, wird am Späti vorgetrunken. Und wer nachts oder am Sonntag Zigaretten, Milch oder Schokolade braucht, die kann er da auch kaufen. Die kleinen Läden, die teilweise 24 Stunden geöffnet haben, sind aus dem Berliner Alltag gar nicht wegzudenken. Doch damit soll jetzt Schluss sein, zumindest am Sonntag. Nach dem Ladenöffnungsgesetz müssen die Spätis an Sonn- und Feiertagen schließen. Letzte Woche hat das Berliner Verwaltungsgericht diese Regel noch einmal bestätigt, sehr zum Ärger der Ladenbesitzer.
Auf kaum 5 Quadratmetern drängen sich Menschen zwischen den Kühlschränken. An der Kasse hat sich eine Schlange gebildet. In einem Späti im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ist an diesem Nachmittag Hochbetrieb. Auf dem Bürgersteig davor sind aus Bierkisten und Brettern provisorische Sitzgelegenheiten aufgebaut. Weil die voll belegt sind, sitzt eine Gruppe Italiener auf dem Boden.
Also ich sag's mal so, Sonntag sind wirklich die stärksten Tage. Da müssen wir einfach aufhaben, bis die Kontrollen kommen, haben versucht, bis wohin es hingeht.
Sagt der Inhaber dieses Spätis. Laut Berliner Ladenöffnungsgesetz ist es verboten, sonntags zu öffnen. Das betrifft Betreiber wie Verkäufer, sie sollen an diesem Tag ausruhen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat diese Regelung in der vergangenen Woche noch einmal bestätigt. Die Betreiberin eines Spätverkaufs aus dem Bezirk Charlottenburg hatte gegen das Verbot geklagt und verloren. Die Realität sieht am Sonntag nach dem Urteil aber anders aus. Zwar haben in den Wohngebieten einige Spätis die Rollos heruntergefahren, aber gerade an den belebten Straßen ist vor und in den Spätverkäufen einiges los.
Ja, also wir hatten noch keinen Besuch und wir hoffen auch keinen Besuch. Deswegen haben wir es in Kauf genommen, das Risiko.
Mit Besuch meint er das Ordnungsamt, das die Öffnungszeiten kontrolliert. Auch Murat, der eigentlich anders heißt, nimmt die Gefahr der Kontrollen in Kauf. Er hat seinen Späti im Bezirk Wedding seit 3 Jahren und hat für das Sonntagsverbot kein Verständnis.
Wir Arbeitnehmer müssen geschützt werden. Aber es ist mein Land. Da kann ich so selbst entscheiden, ob ich den Laden öffnen will oder nicht. Weil sonntags lasse ich keinen Mitarbeiter arbeiten. Ich arbeite alleine hier. Mein Bruder kommt mal als Familie. Deswegen finde ich das unsinnig, dass man so diese Familienbetriebe auch zwingt, sonntags zuzumachen.
Es gibt allerdings Ausnahmen von dem Öffnungsverbot. Läden, die hauptsächlich für Touristen Souvenirs und Lebensmittel zum sofortigen Verzehr verkaufen, dürfen öffnen. Murat hat deshalb seine Tiefkühlpizzen und Putzmittel aus dem Angebot genommen und einen Postkartenständer vor die Tür gestellt. Erst an diesem Morgen hatte er eine Kontrolle.
Genau heute kam auch wieder vom Ordnungsamt 2 Mitarbeiter. Ja. Aber die hier kontrollieren, finden es auch unsinnig. Weil ich sehe es, dass sie nicht also vernünftig kontrollieren. Die meinen nur hier, die Sachen müssen raus. Aber weil ich hier ein bisschen Touristengebiet bin, wollen die nicht, dass ich schließe.
Ein wirkliches Touristengebiet ist der Wedding eigentlich nicht. Und nicht alle Spätis in der Umgebung kommen so glimpflich davon. Ein erstes Verwarnungsgeld für die Überschreitung der Ladenöffnungszeiten beginnt bei 35 Euro. Dann gehen die Bußgelder aber bis zu 2.500 Euro, in Ausnahmefällen sogar bis 15.000 Euro. Von Freunden hat Murat gehört, dass das Ordnungsamt mittlerweile härter durchgreift. Ein Freund musste, nachdem er sich dem Verbot immer wieder widersetzt hatte, schließlich 7.000 Euro Strafe zahlen.
Aber das ist nur so, weil die zurzeit von oben Druck kriegen. Weil Wedding war ja immer so der bisschen lockere Bezirk, was die Öffnungszeiten angeht. Aber ich denke mal, die kriegen von oben Druck zurzeit.
Wie streng kontrolliert wird, ist zwischen den Bezirken sehr unterschiedlich. Im Bezirk Pankow hat der AfD-Stadtrat Daniel Krüger den Kampf mit den Sonntagsspätis aufgenommen. Auch in Mitte und Friedrichshain haben die zuständigen Stadträte angekündigt, dass sie zukünftig härter durchgreifen wollen. Um jeden Sonntag flächendeckend zu kontrollieren, fehlt aber das Personal. Gerade in den innerstädtischen Bezirken kommt das Ordnungsamt vor allem dann, wenn es Beschwerden von Anwohnern gibt, wegen zu lauter Musik oder weil bis in die frühen Morgenstunden Gruppen von jungen Leuten vor dem Späti trinken. Für die Berliner sind ihre Spätis mehr als nur kleine Läden, wo man in letzter Sekunde noch das Nötigste einkauft. An vielen Orten sind sie ein sozialer Treffpunkt und die Kunden wollen, dass das auch am Sonntag so bleibt.
Weiß ich nicht, die gehören einfach total zum Kiez mit dazu und in unserem Späti arbeiten ziemlich viele Jungs, die sitzen dann auch immer auf der Straße und man sieht sich so ständig.
Wir sind das ja hier so gewöhnt eigentlich, ne? Wenn man so nach Gewohnheitsrecht gehen würde, würde ich sagen, sonntags muss der Späti aufhaben, ist klar.
Weil die Spätis für viele ein unverzichtbarer Teil von Berlin sind, streiten die Parteien seit Jahren um das Sonntagsverbot. Die Grünen wollen eine Liberalisierung genauso wie die FDP. Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus will intern noch darüber diskutieren. Die zuständige Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linkspartei hält aber an der Regel fest. Sie sieht die Gefahr, dass ansonsten alle möglichen Läden klagen und sonntags öffnen wollen. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi pocht auf den Arbeitnehmerschutz. Vor dem Spätverkauf in Wedding hat ein Kunde einen Kompromissvorschlag.
Wäre vielleicht sinnvoller, wenn die Spätis sich selber aussuchen, dass sie einen Tag in der Woche vielleicht nicht aufmachen.
Das war eine Reportage von Josephine Schulz über das Sonntagsverbot für die Berliner Spätis. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Claudia Hennen.